Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir haben Bergfest. Es ist Sonntag, ziemlich genau in der Mitte des Sonntages. Und wie versprochen, gucken wir auf die erste Woche der US Open zurück. Und das mache ich heute mit Tobi. Hallo Tobi.
Hallo Henrike. Ja, und ich stutze immer wieder bei diesem Begriff, wir haben Bergfest. Vielleicht, weil ich den selber eigentlich nie verwende. Das ist nicht so eine Redewendung oder Redensart, die ich verwende. Dass ich jedes Mal kurz stutze und überlege, warum ist das so? Und dann ist wieder klar, wieso? Weil wenn man oben ist, feiert man, dann muss man auch wieder runter. Insofern hier die Überleitung. Ich hoffe mal nicht, dass es in der zweiten Woche bergab geht. Denn ein bisschen Steigerungspotenzial ist schon noch drin bei den US Open.
Das stimmt. Also ich fand auch, dass die erste Woche zwar ihre Punkte hatte, man aufhorchen konnte.
Ja, ihre Storys auf jeden Fall.
Aber so alles in allem sind sie doch relativ glatt durchgegangen, auch so von meinem Eindruck. Klar, es ist natürlich von der Zeitverschiebung, gebe ich zu, für die arbeitende Bevölkerung etwas schwieriger. Auch für mich, da kommen wir vielleicht drauf, dass gewisse Leute es einem dann zumindest ganz angenehm haben, morgens noch die Ergebnisse zu oder die Endphase zu verfolgen. Aber du hast schon recht, es darf ruhig noch ein bisschen Wumms kommen, obwohl ich mich auch nicht beschweren möchte.
Ja, definitiv. Also ich denke, die Nachrichtendichte als solche in der ersten Woche, ja, erste Woche kann man sagen, ja, in der ersten Woche war doch recht hoch und letzten Endes haben die US Open auch nicht gegeizt mit Material, was Schlagzeilen liefert. Also allen voran natürlich der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten, zu dem man sicherlich gleich zwei, drei Worte verlieren werden. Aber das ging ja weiter über Themen entweder auf dem Platz oder eben auch eine ganze Menge neben dem Platz. In meinem Kopf sind sowohl von Marihuana vernebelte Gedanken als auch natürlich nochmal die Diskussion, was sollte das jetzt, und da ist schon eine Provokation drin, was sollte das jetzt mit den beiden Williams-Schwestern da nochmal und ist das denn richtig und nicht und sollte man danach sich einem Interview verweigern oder nicht und. Also eine ganze Menge. Plus, finde ich, an der einen oder anderen Stelle, auch am Fernsehen, auch am Bildschirm, finde ich, bekommt man mit, dass die US Open anfangen, sich eine neue oder eine erweiterte oder auf jeden Fall eine in die Zukunft gerichtete Handschrift zu geben, nämlich die von Craig Tiley, der, für diejenigen von euch, die es nicht wissen, bisher ja der Turnierdirektor und man kann schon sagen, der Macher der Australian Open war, zu dem, was sie heute sind, nämlich ein Tennisspektakel, was weit über das Tennis hinausgeht, vielleicht eher ein riesiges Event, bei dem man auch Tennis schauen kann. Und dieser gute Craig Tiley ist ja jetzt nun nach den Australian Open abgeworben worden von der USTA, der amerikanischen Tennisorganisation, um eben auch die US Open auf Vordermann oder noch mehr auf Vordermann auf jeden Fall in Richtung Zukunft zu führen. Und ich finde, auch das sieht man in der ersten Woche schon mehr oder weniger deutlich, dass da jemand Neues am Ruder ist, oder?
Ja, das kann man natürlich ihm zuschreiben. Das weiß ich jetzt nicht genau. Es ist auf jeden Fall eine sehr eventlastige erste Woche gewesen, beziehungsweise ja eigentlich schon erste zwei Wochen. Weil wenn man die Fan-Week mit reinrechnet, wo sie Verballhornung des Mix da spielen, wo man ja trefflich drüber diskutieren kann, ob das noch irgendeinen sportlichen Wert hat, dann würde ich schon sagen, finde ich es dieses Jahr auch, selbst für US Open-Verhältnisse, schon extrem entertaining noch.
Ja.
Aber es ist natürlich schwer zu sagen, beim ersten Mal, ist das jetzt Zufall, ist das schon vorher geplant gewesen, sowas schüttelst du ja auch nicht mal aus dem Ärmel, deswegen ist es wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, so eine Mischung aus beidem, dass es wahrscheinlich an Craig Tiley liegt, aber eben auch an anderen Dingen und die US Open waren ja schon immer das Entertainment-lastigste der vier Grand Slams, würde ich sagen. Insofern muss man mal schauen, wie sich das weiterträgt. Aber es war auf jeden Fall nicht langweilig, auch so an Side Stories, kann man jetzt nicht behaupten, nein.
Ja. Ja, und die erste Story der Woche, ja, oder des Turniers hat ja dann doch, muss man schon so sagen, Novak Djokovic rausgehauen, indem er nach 5 Sätzen schon Tschüss sagen musste. In Runde 1, beziehungsweise nach Runde 1. Und das ist nicht nur irgendein Ergebnis und nicht nur irgendeine Überraschung und nicht nur irgendein Ausscheiden in der ersten Runde, sondern es ist überhaupt das erste Ausscheiden von Novak Djokovic bei einem Grand-Slam-Turnier. Ja, seit 20 Jahren. Im Grunde genommen kann man fast sagen, es schließt sich so ein bisschen dann doch, Fragezeichen, der Kreis, so wie ich starte irgendwann mal in eine Karriere und erste Luft beim Grand-Slam-Schnupper und dann eben in Runde 1 rausfliege, zwischendrin dann mal 24 Titel dieser Art gewinne, so sage ich jetzt dann, wenn auch nicht leise, aber doch sichtbar goodbye, Henrike, oder wird er das nicht tun?
Naja, gut. Irgendwann muss auch Novak Djokovic mal auf Wiedersehen sagen. Und irgendwann wird es halt so sein, dass selbst ein Novak Djokovic mit seiner körperlichen Verfassung bar des Alters seine Probleme bekommen wird. Deswegen wundert es mich nicht, dass es mal passiert, dass er halt auch, wie es auch einem Roger Federer passiert ist und einem Rafael Nadal, irgendwann von Leuten geschlagen wird, wo man das nie hätte erwarten können. Was mich bei Novak Djokovic momentan mehr irritiert, ist die Art und Weise. Weil es ist ja nicht so, dass der einfach nur verliert, klar auch in 5 Sätzen, sondern dass ich so den Eindruck habe, dass der halt irgendwann körperlich so in sich einbricht. Und das wundert mich schon. Also da scheint es ja auch irgendwas irgendwie zu haken, zumindest aus dem bisschen, was er dann hinterher gesagt hat, dass er da irgendwelche Probleme hat. Welche genau das sind, da ist er ja so ein bisschen sibyllinisch. Aber das ist halt mehr das, was mich irritiert. Das ist so ein bisschen das wie bei Jannik Sinner bei den French Open, ne? Dass ich nicht gedacht habe, okay, er verliert mal knapp. Sondern so dieses völlige Zusammenklappen der Leistung irgendwie. Weil er sah am Ende schon, sah Novak Djokovic schon auch sehr gequält aus, fand ich. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war. Das ist eher das, was ich mich frage und was mich dann zu der Überleitung führt. Ist das jetzt ein rein prozessuales Problem, dass du halt irgendwann zu alt wirst für den Sport? Oder ist das ein spezifisches Problem, das er hat, dass er irgendein physisches Problem hat und wenn er das beheben kann, dann geht noch mal was? Das ist ja eher die Frage. Ich weiß es nicht.
Ja, also es ist natürlich kein Sportler verpflichtet, sozusagen seine Krankenakte transparent nach außen zu machen, nach außen zu stellen. Genauso, sage ich mal, wir kommen später noch zu ihm, wie ein Carlos Alcaraz natürlich im Moment auch immer sagen wird, und ich hoffe es sehr für ihn, oder wir alle hoffentlich hoffen es sehr für ihn, dass mit dem Handgelenk alles in Ordnung ist. Aber der wird sich natürlich nie hinstellen, wird sagen, ein bisschen zwickt schon und so. Aber zurück zu Novak Djokovic. Wir wissen es nicht. Und natürlich ist die zweite Möglichkeit, die du ansprichst, dass da eben etwas im Argen liegt, was sich aber vielleicht auch heilen oder wiederherstellen oder behandeln lässt oder sowas, ist an und für sich eigentlich die Norm, also wäre für mich erklärbarer, als dass jetzt jemand ganz plötzlich einfach anfängt, so abzubauen, dass er jetzt immer auf den Platz kotzt, um es mal ganz drastisch zu sagen. Es ist etwas, ja, natürlich irgendwo, nicht mysteriös, aber wir würden gern alle mehr wissen. Aber ich glaube, solange es dafür keinen Anlass gibt, keinen dramatischen irgendwie Anlass, um sich da weiter zu erklären, wird er das in der Art und Weise auch nicht tun. Ich erinnere an den kürzlich aufgetretenen Fall Jamal Musiala, Fußball, Bayern München, der zweimal nacheinander auf dem Feld umgeklappt ist und dann ja der Mensch, der Spieler Jamal Musiala in Abstimmung mit den Ärzten und seinem Arbeitgeber Bayern München an die Öffentlichkeit getreten ist, um hier Klarheit zu schaffen. Das war sicherlich für alle nachvollziehbar. Irgendwann dann eine Situation, wo man sagt, okay, da gehe ich an die Öffentlichkeit und decke hier auch alles auf in dem Sinne, was schief liegt und wie ich denke, da fortzuschreiten. Bei Novak Djokovic kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass er sich da in die Karten schauen lässt. Aber es mutet komisch an und du schriebst mir irgendwann, er implodiert förmlich und ich finde, das ist ein ganz, gut verbietet sich als Adjektiv, aber es ist ein ganz passendes Bild. Insofern auch passend einfach zur Person Djokovic, denn ich würde sagen, genau das Gegenteil, was wir über die letzten 20 Jahre gesehen haben, nämlich, dass er einer ist, der durchaus auch explodieren kann und das sehr häufig auch getan hat, in der Folge dann mit großem Erfolg, kehrt jetzt zum Ende seiner Karriere genau in den umgekehrten Modus ein und implodiert. Und ich denke, man kann ihm jetzt erstmal an allererster Stelle einfach nur wünschen, dass dieses gesundheitliche Problem, mit welchen Auswirkungen auch immer, egal ob auf den sportlichen Bereich seines Lebens oder generell auf sein Leben, dass er das für sich gelöst kriegt und was daraus dann für ihn folgt in Bezug auf das Andauern seiner Tenniskarriere, da sind wir wieder bei dem Punkt, wer sind wir, ihm das nahezulegen, was für ihn am besten ist? Das wird er für sich selber entscheiden. Ich kann es mir im Moment auf jeden Fall kaum vorstellen, dass er wie ursprünglich angekündigt noch bis zu den nächsten Olympischen Spielen so weiterspielen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber man hat sich auch nicht vorstellen können, dass der Kerl irgendwann mal 24 Grand Slams gewinnt und dann noch eine Goldmedaille holt bei Olympia.
Das stimmt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das macht, wenn es so bleibt, weil das muss natürlich auch irgendwie an seinem Stolz kratzen, verstehe ich auch, dass man irgendwann, ja, wenn man das gewöhnt ist, was Djokovic gewöhnt ist, dass es dann wahrscheinlich auch irgendwann schwerfällt, sich mit weniger zufrieden zu geben. Das ist auch normal. Und dann muss man einfach mal schauen. Ich sag mal so, es wäre ihm zu wünschen, dass er da irgendwie auf einer besseren Note aufhört. Weil so ist das jetzt auch irgendwie schade. Ne? Ich meine, ich bin nicht der größte Djokovic-Freund auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Ich verstehe den Mann nicht so ganz. Aber ich kann es auf einer karrieretechnischen Ebene, tut er mir schon leid. Weil von letztem Jahr, wo es ja noch irgendwie okay war, dann halt auch so runter zu poltern, im Eindruck, ne? Ich weiß natürlich nicht, wie es ihm geht und da hast du natürlich völlig recht, er ist uns gar nichts schuldig und er kann auch von heute auf morgen aufhören und sagen, Leute, ach, leckt mir am Arsch, das war es jetzt. Aber irgendwie finde ich es schon, hinterlässt es hinter mir, in mir immer auch so ein Mitleidsgefühl.
Ja.
Ne? Dass es so runtergeht. Ging mir bei Nadal aber auch so, als der sich am Ende so gequält hat. Wo ich dann gedacht habe, ach komm, lass es doch. Ist auch gut. Aber da steckst du nicht drin. Deswegen bin ich auch kein Profisportler, weil ich wahrscheinlich einfach diesen Drive, es immer wieder zu versuchen habe, dann auch nicht habe. Aber es ist schon hart anzusehen, finde ich manchmal.
Ja, und genau, und trotzdem wiederum können wir, glaube ich, festhalten, dass dieses Leiden oder Mitleiden oder dieses Denken, oh Mann, das wünscht man ihm jetzt aber nicht oder mach's doch so und so, ist trotzdem, sage ich, nur von kurzer Dauer, denn sowohl bei dem von dir gerade angesprochenen Rafael Nadal als auch bei Roger Federer und vielen anderen übrigens, auch in anderen Sportarten, ist mein Gefühl, am Ende wird das, jetzt wollte ich gerade sagen, nur eine Randnotiz. Ich glaube, noch nicht mal eine Randnotiz seiner Karriere sein. Denn ja, Wann holen wir das 0-6 von Roger Federer gegen Hubert Hurkacz in Wimbledon raus? Wann das letzte Strugglen von Rafael Nadal? Wir holen es dann raus, genau dann nochmal, wenn wir über vergleichbare Fälle sprechen, wie jetzt bei Novak Djokovic, bei einer Serena Williams, als sie es nochmal probiert hat. Dann holen wir es raus und nach dem Motto, ach, da hat es doch auch nicht geklappt. Aber grundsätzlich, wenn wir über Roger Federer, über Rafael Nadal, über wen auch immer sprechen, wenn wir, hier, meine Kölnerin, wenn wir über Lukas Podolski oder wie auch immer sprechen, ja, dann sind die großen Momente einer großen Karriere, überstrahlen alles. Und
wäre ja auch traurig, wenn sie bei der Hall of Fame Introduction von Roger Federer diesen 06-Satz nochmal rausgeholt hätten.
Ich merke nur, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wenn man aktuell sich so ein bisschen aus diesem kompletten Fanatismus, meine ich jetzt im positiven Sinne Fanatismus, verabschiedet hat und nicht mehr, wie jetzt bei mir so Hardcore-Rafa-Fan ist oder sowas, dass man auf eine gewisse Art und Weise, und das ist eigentlich auch ganz schön, das festzustellen, dass man so ein bisschen milder wird mit allem. Ja, also man leidet da jetzt mit bei dem Djokovic oder auch bei einem Stan Wawrinka, aber mehr so aus dem, ach, ich würde ihm das oder das nochmal gönnen. Aber alles in allem, finde ich, sieht man dann mehr, ein bisschen mehr das Große und Ganze. Und natürlich, keine Ahnung, wenn, bei mir ist es halt so, wenn Alcaraz gegen Sinner spielt, dann bin ich tendenziell, ich bin halt mehr für Alcaraz. Ich verstehe aber auch, wenn Leute für Sinner sind. Aber ich persönlich, muss ich sagen, und das merke ich eben auch jetzt, um auf die US Open zurückzukommen, im Moment genieße ich das eigentlich sehr, das Tennis wieder, ich möchte es mal so sagen, aus ein bisschen einer neutraleren Perspektive verfolgen zu können. Ich glaube, was uns eben unterscheidet, ist, wir sind jetzt keine Journalisten, die eine neutrale Distanz wahren müssen oder sollten. Und ich finde schon, dass wenn man einem sportlichen Ereignis irgendwie beiwohnt, dass man dass das ja auch davon lebt als Zuschauer, dass man sich auf eine Seite schlägt. Ob das der Außenseiter ist, ob einem der Spielstil von Spielerin A besser gefällt oder man den Coach von Spieler B cooler findet oder so. Das ist ja auch schön, das Parteiergreifen, aber so dieses, dass es einem das ganze Wochenende verhagelt, wenn der jetzt in Runde 1 ausscheidet oder so, das ist Gott sei Dank, ich sag mal, erstmal vorbei.
Das stimmt, aber da hatten wir ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch in der Vorschau drüber gesprochen, dass aufgrund der jetzigen Situation und der Auslosung man dann so ein bisschen dieses, ach mal gucken, was passiert, Gefühl zurückbekommt, selbst für jemanden, der Tennis in unserer Schlagzahl konsumiert. Ja, dann können wir doch mal weitergehen. Ich muss ehrlich sagen, was auch in der Vorschau war, dass wir gesagt haben, wir wissen nicht ganz oder lasst uns mal schauen, was mit Carlos Alcaraz ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, neue Frisur, aber alte Leistungsfähigkeit. Also bis auf Match 2, wo er dann doch auch mal ein bisschen länger gebraucht hat, ist er erstaunlich entspannt. Was heißt erstaunlich entspannt? Aber auf jeden Fall gut durch seine ersten 3 Runden gekommen.
Ja. Also,
gemessen zur Situation, total. Vielleicht sollte ich das noch einschieben.
Ja, ich würde sogar sagen, vielleicht sogar eins mehr. Wenn du mir, nicht wenn du mir vor einem Jahr, sondern wenn du mich über die letzten 5-6 Monate sozusagen betäubt hättest, ja, oder ich auf einer einsamen Insel gewesen wäre, Digital Detox und auch mal kein Fernsehen und keine News. Und ich wäre jetzt nach Hause gekommen, habe gesagt, Mensch, toll, jetzt endlich wieder Tennis, freue ich mich, aber ich gucke jetzt die US Open und hätte gar nicht mitbekommen, dass Alcaraz pausiert hätte und hätte den Ton auch auf leise gestellt oder nur auf Stadionatmosphäre, dann würde ich dir sagen, lange Hinleitung zu meiner eigentlichen Aussage, die ersten 3 Matches spielt er so, wie man als Top- oder mit Top-Gesetzter, als Topstar die ersten 3 Matches beim Grand Slam spielt. Nämlich im Großen und Ganzen souverän gewinnt, sich reingerufen in so ein Turnier, an der einen oder anderen Stelle den Prüfstein, der einem da in den Weg gesetzt wird, sich da mal kurz dran reiben. Aber genauso spielt man die ersten 3 Runden. Und ich hätte nicht gesagt, oh ja, der war aber lange verletzt und das merkt man noch. Sondern ich muss sagen, bis jetzt merke ich gar nichts. Sondern muss sagen, er ist zurück, Aber ich habe es vorhin schon gesagt, wir wissen es natürlich trotzdem nicht ganz genau. Wie sieht es aus? Hält das Handgelenk? Wir wünschen es uns alle oder wünschen ihm es, drücken die Daumen, ja. Und wie sieht es aus, wenn jetzt so die härteren Prüfungen kommen, macht sich dann die mangelnde Matchpraxis irgendwo bemerkbar? Bisher muss ich sagen, no way, keine Veränderung.
Ja, also ich hätte auch, also besonders das erste Match gegen Safiulin, da hätte ich echt gedacht, dass er viel größere Probleme hat, aber da wirkte er ja vom Start weg super. Gut, dann gegen Faria, 5 Sätze, da kommen wir gleich auch noch auf gewisse andere Personen, das scheint einem mal zu passieren. Und dann aber auch gegen Wu Jibing dann wieder sehr deutlich. Also bis jetzt bin ich da echt wirklich positiv überrascht und freue mich auch. Ne? Und da müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, wenn du, wie gesagt, wie du es ja gesagt hast, die härtere Prüfung kommt. Aber dass er da so gut reinfindet, hätte ich nicht erwartet. Aber dafür ist er halt. Ja.
Hast du gerade gesagt, gegen Faria 5 Sätze oder 4? Weil er hat 4 Sätze gebraucht gegen Faria.
4 Sätze, 4. Ja, sorry.
Ja. Ich war nur kurz irritiert und habe gedacht, habe ich einen Satz
verpasst? Nee, ich habe, nein, 4 Sätze. Ja, ich habe mich dann versprochen, tut mir leid. Ja, aber ich meine, ne, das meine ich damit. Ne? Mhm. Es ist dann nicht so ganz glatt. Da hatte ja Alexander Serev, der ja rein von der Platzierung und auch der theoretischen Matchpraxis her, hätte er ja so durchcruisen müssen, tat es aber nicht. Insofern steckt man dann oft auch nicht drin, ne?
Ja, absolut, absolut. Nein, und deswegen, wie gesagt, vom Verlauf, also wie gesagt, auch so einen Satz mal abzugeben, das ist zu besten Zeiten genauso einem Federer, genauso einem Djokovic und Nadal und auch einem Sinner oder sowas schon mal passiert. Anderen passiert das recht häufiger. Zverev schien das abgelegt zu haben, ist jetzt aber bei den US Open wieder so auf alten Pfaden unterwegs. Körner verbrauchen in der ersten Woche. Trotzdem, kleiner Unterschied, er hat es gesagt, aber ich finde, er hatte auch einen Punkt und man sieht es auch. Er machte mir jetzt in diesen 5. Sätzen nicht den Eindruck, als würde ihm das physisch sonderlich zusetzen.
Absolut nicht.
Ja? Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu früher. Wird jetzt zu schauen sein in der zweiten Woche, je nachdem, wie weit er kommt, ob sich das dann nicht doch niederschlägt. Aber das macht er gut. Spielerisch eher, leider Gottes, muss man im Moment sagen, eher etwas unterdurchschnittlich im Vergleich zu dem, was er vorher im Jahr gespielt hat, finde ich.
Ne? Ja gut, er hatte ja nach Wimbledon auf jeden Fall so einen Leistungseinbruch. Ne? Das ist jetzt nicht nur ein US Open-spezifisches Problem, sondern die ganze Hartplatzsaison hat er sich doch gequält für seine Verhältnisse, sah es so aus. Und er macht halt mehr Fehler, nutzt weniger Chancen, ist sehr inkonstant. Jetzt muss man natürlich gucken. Jetzt hat er gegen Alejandro Tabilo das erste Mal in 3 Sätzen gewonnen und da fand ich, sah der erste und der dritte Satz auch wieder sehr ordentlich aus. Er hat im zweiten Satz dann mal wieder kurz den Faden verloren, aber an sich war das schon besser als vorher. Und da muss man mal schauen. Also ich traue es Alexander Zverev absolut zu, dass er das durchhält. Der war schon physisch schon immer fit und er macht auch nach wie vor einen fitten Eindruck. Und ich finde auch, dass er mental auch nach wie vor deutlich aufgeräumter wirkt als früher. Ja, keine Ahnung, was dahinter steht. Ob das jetzt so eine Phase ist, ob er sich da Gedanken macht, hey, das ist jetzt hier meine Chance oder so, mir den 2. Grand Slam zu holen. Keine Ahnung. Muss man einfach mal schauen, also wie es jetzt wird. Er sollte natürlich versuchen, sein Spielpensum einzudampfen. Aber ganz ehrlich, das ist bei Zverev schon immer das Ding gewesen, wo ich mir am wenigsten Gedanken darüber gemacht habe, ob das jetzt gut ist für ihn oder nicht. Weil physisch hatte ich da bei ihm noch nie Sorgen, dass das mal so gar nicht mehr geht.
Nee, definitiv. Also finde ich genauso. Also da glaube ich, an der Stelle müssen wir uns, oder muss er sich keine Gedanken machen. Naja, und letzten Endes kann man natürlich auch sagen, hey, den einen oder anderen, ich finde es jetzt gar nicht großartig zu sagen, schmutzigen Sieg, aber den einen oder anderen Sieg da jetzt einzufahren, der mal nicht so überzeugend ist, ist in Anführungsstrichen scheißegal. Am Ende geht es darum, 7 Matches in Folge zu gewinnen. Und das bei ihm in der Hälfte als Top-Gesetzten, das muss man auch nochmal sagen, er ist das erste Mal in seinem Leben beim Grand-Slam-Turnier Nummer 1 gesetzt, dass da nun mal halt so in Anführungsstrichen alle anderen das Zeitliche segnen und einfach ihren und vielleicht auch den Erwartungshaltungen der Fans, ihrer Fans, wie auch immer, nicht gerecht werden. Dafür kann man nun allen einen Vorwurf machen, aber weiß Gott nicht Alexander Zverev. Wenn wir uns die vierte Runde angucken, dann ist das natürlich wieder eine Zusammensetzung, wo man sagt, ja, also wenn ein,
bisschen nicht böse nehmen, ne?
Aber wenn ein 250er-Turnier mal irgendwie noch einen zusätzlichen Sponsor rankriegt und ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann können die das Turnier auch so zusammenbauen. Oder vielleicht ein 500er,
es ist
ja.
Tatsächlich, wenn du dir das anguckst, ja. Da ist die obere Hälfte deutlich unspannender als die untere, auf jeden Fall. Also gerade die Ecke um Alcaraz jetzt gegen Tommy Paul und darüber ein wiedererstarkter Stefanos Tsitsipas gegen Ben Shelton, was jetzt ja echt eine spannende Partie werden kann, einfach basierend auf der Leistung, die beide gebracht haben.
Ja.
Und Medvedev gegen Tiafoe, da fällt dann Mikkelsen, da weiß ich immer nicht, wer richtig ist, gegen Echeverry natürlich so ein bisschen raus. Das hat ja aber in sich noch Wumms. Und dann oben Zverev gegen Darderi, dann Gea, der ja das Beste aus seinem Lucky-Loser-Tum gemacht hat, was man machen kann, gegen Van de Zandschulp, dann Khachanov gegen Thien und Cirundolo gegen Blocks. Ne, da sitzt du auch so da und denkst du, ja, da hast du recht, das könnte auch ein 250er sein, wo sie Zverev als Zugpferd hingesetzt haben. Ne?
Ja, also da sind ein paar Namen dabei, wo der jetzt nicht so versierte Tennis-Zuschauer sagen wird, was, wie? Also bei Gea wird der ein oder andere sagen, spielt er nicht bei Tottenham oder so? Alexander Blocks, ja. Keine Ahnung, könnte auch ein belgischer House-DJ sein oder sonst was, ja. Also bitte nicht.
Vielleicht auch.
Ja, vielleicht ist er das auch als zum Hobby oder sowas. Auf der anderen Seite, Karen Khachanov, finde ich nach wie vor, ist ein Spieler, der jetzt weit in der Weltrangliste zurückgefallen ist, der aber über Jahre hin immer für die zweite Woche Grand Slam für ein Viertelfinale gut war und deswegen hier eben noch nicht mal fett gedruckt mit einer Setznummer versehen, sondern so ein bisschen verloren da drin wirkt aufgrund der dünnen, nicht fett gedruckten Buchstaben, aber immer ein ernstzunehmender Spieler ist, gerade auch in der zweiten Woche. Aber wie gesagt, also um vielleicht diese obere Hälfte und das Thema Zverev abzuschließen, ich bin gespannt, er ist aus meiner Sicht der große Favorit in der oberen Hälfte hier, das zu schaffen, ins Finale zu kommen und hat, wie gesagt, physisch, glaube ich, sich da gar nichts vorzuwerfen, spielerisch vielleicht eine Ecke mehr, aber dass er nun hier auf ein Feld trifft, was eines 250 oder 500 würdig wäre, das muss er sich nicht vorwerfen lassen, überhaupt nicht.
Nee, und wir kamen ja du kamst ja eben aufs Winning Ugly. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Taylor Fritz gegen Cirundolo auch lieber den dreckigen Fünfsatz-Sieg genommen als irgendwie die Dreisatz-Party.
Ach, nicht. Total.
Also im Zweifelsfalle geht es ja darum zu gewinnen. Aber das macht es dann auch spannend, bei den Herren mal zu gucken, wer setzt sich jetzt durch. Also wird es dann am Ende tatsächlich die 1 gegen die 2 oder sagt dann doch wer anderes, ich mach's. Schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall spannend und es eröffnet ja auch Räume dann für andere Spieler. Ich meine auch so ein Blocks zum Beispiel, der hat sich jetzt nun mal konsequent nach oben gearbeitet oder auch ein Lerner Thien, der jetzt einfach auch dann so langsam mal auch bei Grand Slams dann in dem Rängen ankommt, wo er dann wahrscheinlich auch hingehört. Insofern ist das vielleicht auch letzten Endes jetzt nur das Ergebnis dessen, was früher oder später mal passieren müsste, könnte, sollte. Ich weiß es nicht. Von allen, was ich da in der ersten Woche gesehen habe, ziehe ich tatsächlich meinen Hut am meisten. Und das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage vor Stefanos Tsitsipas, der ja irgendwie aus dem Nichts beschlossen hat, ach, stimmt, ich war ja mal ein ganz guter Tennisspieler und sich da irgendwie wieder gefunden hat. Mal schauen.
Dank Patrick
Er hat natürlich wieder.
Muratoglu. Oder
Ja,
nicht?
du.
Oder doch?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auch da bin ich kein Freund von Spekulationen, weil ich letzten Endes nun mal nicht den ganzen Tag mit diesen Leuten zusammen bin und ich dann nicht sagen kann, ob das etwas ist, was er in sich selber erarbeitet hat, intrinsisch, oder was halt einfach dadurch kommt, dass du mal jemanden hast, der von außen da noch mal Input gibt. Ich kann mir aber vorstellen, dass Muratoglu jemand ist, der, glaube ich, mit einem Typ wie einem Stefanos Tsitsipas und mit dessen doch etwas besonderen Art vielleicht besser umgehen kann als andere.
Ja.
Vielleicht hilft das dann einfach auch, dass er, ne, oft ist es ja gar nicht die Botschaft, sondern der Botschafter und wie die Botschaft verpackt wird, damit sie ankommt.
Ja, also ich bin da auch im Moment eher so auf dem, auf so einer Erklärung. Vielleicht haben sich da zwei gefunden, einfach die ganz gut harmonieren da. Oder dass es Muratoglu, der durchaus streitbar ist, überhaupt keine Frage, ja. Und der mit Sicherheit auch nicht zu jeder Spielerin und jedem Spieler passt, aber dass sich da vielleicht welche gefunden haben, die wo das einfach sehr, sehr gut passt, muss man ganz klar so sagen, und damit ihn nochmal wachgeküsst hat.
Kann absolut sein, auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Es sei ihm gegönnt, auf jeden Fall, dass er da auch wieder, um es auf Djokovic zu bringen, irgendwie wieder auf eine höhere Note zu kommen, weil ich fände es auch irgendwie für den Tsitsipas dann nicht würdig, wenn dann eine Karriere so im ferner Liefen aufhört. Ne? Das wäre irgendwie auch komisch. Anyway. Er ist deutlich stabiler und das ist vielleicht mein zweiter Punkt, den ich in der ersten Woche nicht so erwartet hätte. Wir haben ja auch bei den Damen, wie immer, viele Fragezeichen am Anfang gehabt, aber ich finde, dass so die Top-Namen dessen, die es werden könnten, im Sinne von Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff und Iga Swiatek, sich doch sehr stabil durchgesetzt haben. Da hätte ich auch auf mehr Drama getippt vorher. Ganz ehrlich.
Ja, und dennoch, dein Drama hast du an anderer Stelle bekommen.
Das stimmt, das stimmt.
Die ja, okay, wobei du hast hier natürlich wirklich die, sagen wir mal, die absoluten Top-4-Spielerinnen, wenn auch nicht von der Rangliste her, aber sicherlich die vier engsten Favoritinnen genannt. Und nichtsdestotrotz gab es ja eine ganze Reihe von anderen Spielerinnen, die man zum erweiterten Kreis erzählen kann. Ob das eine Belinda Bencic, ob das eine Anisimova, ob das eine Madison Keys war. Aber die haben sich ja schon echte Klopper geleistet, oder?
In Teilen schon, aber da stimme ich dir absolut zu. Aber ich meine jetzt mal wirklich auf die vier bezogen, die man so hätte auf zumindest mal Bar der Geschichte und allem auf jeden Fall in den Kreis hätte zählen müssen. Da ist es bis jetzt sehr, sehr glatt durchgegangen.
Ja.
Ja, und dafür haben wir dann halt bei anderen, die dann für Drama gesorgt haben. Aber wäre ja auch langweilig ohne. Wir haben ja am Anfang dieser Folge noch nach Drama gefragt, also können wir uns auch nicht beschweren, dass wir es geboten bekommen haben.
Ist definitiv so, absolut. Ja,
Ja.
ja, ja, ja. Nein, und das ist, also, ja, wie soll ich sagen, es ist gut, ja, dass es diese Geschichten gibt. Das ist gut, mit dem Auf und Ab und auch dem Drama, was geboten wird für die einzelne Spielerin, in dem Fall jetzt bei den Damen, natürlich alles andere als schön. Und trotzdem dann wiederum erstaunlich, wie diese vier da doch etwas konsistenter abliefern bei den Damen, als das eben bei den Herren, wir klammern jetzt bitte Alcaraz und Zverev mal kurz aus, aber bei den Herren von allen anderen, die da so hinten dran kommen, geliefert wird. Also dieses schon mehrfach von uns beschriebene oder ja, doch beschriebene Gap zwischen Alcaraz-Sinner und dann Zverev und dann lange nix, finde ich, zeigt sich bei den US Open erneut. Und ich will jetzt nicht sagen, enttäuscht einen ums andere Mal, aber die Konstanz einfach von einem, ob es nun Medvedev ist, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, auch ein etwas weiter zurückgefallener, aber auch da frage ich mich immer zum Beispiel ein etwas weiter zurückgefallener Andrei Rublev oder sowas. Aber ich denke, Leute, warum? Warum ist dieser Abstand bei denen zu, ich nenne jetzt mal Alexander Zverev an der Stelle, ihr wisst, was ich meine, warum ist der so groß und bei den Damen gefühlt nicht so groß?
Ja.
Wenn du das wüsstest. Gell?
Ja, es kann natürlich sein, wobei ich eins noch mal einwerfen möchte und dann können wir ja von mir aus auch in die Analyse dann weiter steigen. Ich finde, dass bei den vier Damen, die wir jetzt hatten, da können wir Alexander Zverev vielleicht auf der Herrenseite in das Vogelwilde durchaus noch mal wieder mit einklammern, weil eins muss ich sagen, alle vier Damen haben ihre Matches in zwei Sätzen gewonnen.
Okay.
Also da ist keiner über drei Sätze gegangen. Die sind alle, zwar nicht immer jetzt mit fliegenden Fahnen, aber alle haben ihr Business wirklich sehr straightforward erfüllt. Insofern hat mich das auch noch mal zusätzlich beeindruckt. Klar, da kann man jetzt noch sagen, welche gegen wen haben sie denn gespielt? Ja, natürlich, aber trotz allem, jede ist jetzt ihre ersten drei Matches glatt durchgegangen. Sehr, ja, fast schon unemotional. Insofern ist das schon, wenn man das mal so sieht, beeindruckend. Anyway, aber woran liegt das? Ich habe da ehrlich gesagt nie lange drüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Es kann natürlich sein, dass entweder kann es natürlich sein, dass Frauen aufgrund ihrer Physis natürlich andere Möglichkeiten haben, sich aus Sachen rauszuziehen. Ich finde, weißt du, bei Männern, wenn du einen sehr stabilen Aufschläger hast, hast du tendenziell schon mal leichter eine Chance, dich da durchzufummeln. Das ist ja auch eine Stärke, die Serena Williams hatte. Die hat sich aus Situationen einfach auch mal rausservieren können.
Ja.
Kann man jetzt natürlich den Damen dann zum Vorwurf machen, warum hast du dich da nicht ranbewegt, ne? Warum machst du das nicht so? Ich weiß nicht, ob das an der Physis liegt oder vielleicht auch ein bisschen an Modus, zumindest auf Grand Slams gezogen, weil ich finde nach wie vor, dass Best of Five zu spielen unterm Strich ein Vorteil ist und kein Nachteil.
Zum Schutze des Besseren.
Zum Schutze des Besseren. Ja, klar, du musst länger durchhalten, auf jeden Fall, aber wir sind heutzutage, was sportliches Wissen angeht, egal welche Sportler es ist, so weit, dass wir das ausgleichen können. Und ich glaube, wenn du da mal so eine Grenze überschritten hast und dich daran gewöhnt hast, du dir das zum Vorteil machen kannst.
Ja, das stimmt.
Erklärt aber natürlich nicht die gesamte Saison. Woran könnte es noch liegen? Könnte natürlich auch so ein bisschen eine Erziehungsfrage sein. Also wie bringt man Frauen Tennis bei und wie bringt man ihnen bei, Tennis zu interpretieren? Ich kenne das noch aus meiner Zeit. Na gut, ich habe jetzt vor knapp 20 Jahren Tennis gelernt, du als Frau gelernt hast, dich hinten einzugraben und auf den Fehler zu hoffen. Passte gar nicht zu meinem Charakter, deswegen habe ich mir das auch nie angewöhnt. Aber vielleicht ist es das, denn ich finde, wenn du dir jetzt die jungen Spielerinnen anguckst, dann sind die physisch und auch rein, wie sie ihr Spiel aufbauen, ganz anders drauf. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Jala angucke oder eine Iva Jovic, wenn die beiden aufeinandertreffen, auch immer tolle Matches abliefern, müsste man vielleicht mal eine Folge zu machen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Was ist denn deine Theorie? Du hast die Frage gestellt, aber auch keine Antwort,
du hast mich erwischt, ja. Ich hab auch nicht die Antwort, so leid es mir tut.
Sollten wir vielleicht wirklich mal eine Folge zu machen.
Wenn wir es bis dahin wissen, sonst wird das eine ziemlich leise Veranstaltung.
Naja, aber man kann ja mal drüber philosophieren. Ja. Ich meine, es können ja gerne auch die Zuhörenden sagen, vielleicht haben sie eine Idee, was es sein kann.
Ja.
Dann immer her damit. Ja, ja, aber dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was in Woche 2 passiert.
So machen wir
Weil
das.
Weil der erste Knaller, Rybatkina gegen Osaka, wartet ja jetzt auf jeden Fall. Ja, und ansonsten war es das.
Ja, also wie gesagt, wenn ihr einen Lösungsvorschlag für diese Frage habt, habt gerne an kontakt@tennisproleten.de oder uns auf Instagram schreiben. Und ansonsten freuen wir uns auch immer über jegliches Feedback, versuchen es dann besser zu machen, wenn es mal nicht so gut war. Jetzt hoffen wir, dass wir euch mit unserem kleinen Zwischenruf zu den US Open die Zeit bis zum Start, geht ja heute wieder um 17 Uhr los, verkürzt haben. Oder auch wenn ihr es morgen hört, wir müssen es erst hochladen. Ja, und dann sprechen wir uns wieder, wenn, ja, entweder wenn das ganze Ding vorbei ist oder zu den Finals. Das müssen wir mal schauen.
Ja,
ja,
in diesem Sinne.
So machen wir
Schöne
das.
Woche euch. Viel Spaß mit den US Open und wir hören uns.
Das machen wir. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.